Stell dir vor, du wachst eines Tages auf und dein Körper fühlt sich nicht mehr so an wie früher. Jede Bewegung fällt schwer, jede Treppe wird zur Herausforderung. Und du fragst dich dann, wie konnte es verdammt nochmal so weit kommen? In einer Welt, die es uns immer bequemer macht, haben wir langsam verlernt, was unser Körper wirklich braucht. Bewegung. Aber wie viel ist genug? Und was passiert, wenn wir uns nicht genug bewegen? Heute gehen wir dieser Frage auf den Grund und vielleicht wirst du am Ende dieser Episode deine Beziehung zu deinem Körper für immer verändern. In der Hinsicht, herzlich willkommen, Katharina.
Hallo Dominik.
Der heutige Podcast wird euch präsentiert von meinem Sponsor Norsan. Norsan kümmert sich um hochwertige Öle, ist dabei nachhaltig unterwegs, gerade im Bereich Fischfang und hat vor allen Dingen ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl die Produkte gut geprüft werden und auch obwohl die Schwermetall gereinigt sind. Ja, ich beziehe da manchmal Olivenöl, aber im Wesentlichen hole ich mir dort mein Omega-3-Öl und ganz explizit mit hohem EPA und DHA-Anteil. Das bekommt ihr sehr gut über beispielsweise das Produkt von Norsan Omega-3 Arctis. Entschuldigt, das hat tatsächlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis runtergebrochen auf EPA und DHA-Wert, zumindest von den Firmen, die ich vertraue. Er ist sehr, 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 sehr günstig. Im Übrigen auch das vegane Öl, was ich tatsächlich aktuell nehme. Sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ihr da auch einfach nochmal weniger braucht. Da müsst ihr keinen Esslöffel konsumieren, sondern tendenziell eher einen Teelöffel, um ungefähr so auf eure 1,5 bis 2,0 Gramm EPA und DHA zu gelangen. Warum solltet ihr das überhaupt machen? Gut für Gehirngesundheit, gut für Herzgesundheit, ja, um vielleicht nochmal einen Weg vorauszuspringen. Euer Gehirn besteht zu großen Teilen auch aus diesem DHA. Und ihr könntet natürlich sagen, ihr esst jetzt jeden Tag Fisch oder jeden Tag Algen. Hand aufs Herz machen die meisten nicht, mich inklusive. Und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und supplementiere gerne mit Norsan. Wie immer, wenn ich einen Sponsor habe, versuche ich auch noch mal ein bisschen was für euch rauszuholen. Wenn ihr Norsan das erste Mal probiert, dann bekommt ihr mit dem Code MYBODYMIND15 noch mal auf die ohnehin schon recht günstigen Produkte noch mal 15% on top. Es lohnt sich also da auch bei der ersten Bestellung vielleicht ein, zwei Produkte noch mal mehr in den Warenkorb zu packen, um das Ganze mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie schmeckt euch das, wie fühlt sich das für euch an, ist das gut in euren Leben oder in euren Alltag zu implementieren. Und ja, da könnt ihr mich, mein Podcast und natürlich auch eure Gesundheit und meinen Sponsor supporten mit dem Code MYBODYMIND15 und dem Link, den ich euch nochmal in die Podcast-Episode packe, 15% auf die erste Bestellung sparen und viel Spaß dabei. Wir starten wieder rein in das Thema Bewegung. Das ist ja ein Thema, was wir hier und da schon mal tangiert haben, aber wir wollten da mal explizit reingehen. Und wir werden euch am Anfang mit ein paar Basics füttern. Also wir werden darauf eingehen, wie viel Bewegung wir brauchen, wie viel Bewegung überhaupt gesund ist, ob es dann zu viel und zu wenig gibt, was so die allgemeinen Richtlinien sind. Dann werden wir auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also was wir beiden als Bewegungsjunkies quasi so machen und auch was wir so im Coaching für Erfahrung haben. Und wir werden mit Sicherheit auch mal eine Unterteilung vornehmen. Also wie sieht's aus mit Ausdauer, wie sieht's aus mit Krafttraining, Mobility, Bewegung im Alltag, Kalorienverbrauch wird ein Thema sein und. Also euch erwarten hier heute ganz viele Themen. Bevor ich zu viel Ausblick gebe, lass uns doch einfach direkt reinstarten, mal mit der Frage an dich, wie viel Bewegung brauchen wir eigentlich?
Ja, so viel wie möglich eigentlich, muss man sagen. Also der menschliche Körper ist eigentlich für die Bewegung gemacht. Ja, also er ist unheimlich ausdauernd. Er hat ja sehr flexible Sehnen und Gelenke eigentlich, muss man sagen. Der Stoffwechsel des Menschen ist auch auf eine Ausdauerbelastung total gut angepasst. Ja, das ist das, was uns wahrscheinlich in der Evolution einen Vorteil verschafft hat, ja, weil wir sind vielleicht nicht so schnell wie eine Antilope oder ein anderes Beutetier, aber es ist wahrscheinlich so, oder das sieht man ja heute auch noch bei Naturvölkern, dass Menschen ihre Beute halt einfach müde gemacht haben, indem sie einfach sehr lange durchgehalten haben, ja, also solche so Fluchttiere, die eben Beutetiere waren oder sind, die sind zwar schnell, aber die halten nicht besonders lange durch, ja, und wenn ein Mensch kann ja, ne, wir wissen das, Halbmarathon, Marathon, ja, oder auch 100 Kilometer Ultraläufe, ja, Menschen sind theoretisch in der Lage, sehr, sehr lange durchzuhalten und wie gesagt, sind eben für diese Bewegung gemacht und auch schon alleine deswegen, ne, unsere Evolution kam ohne Sitzmöbel und sowas daher, ja, da gibt es keine Koevolution von Möbeln sozusagen. Und deswegen ist alles, was uns diese Bewegung oder Bewegungsfähigkeit abnimmt, eigentlich ein Rückschritt immer für uns, ne? Auch wenn wir es natürlich als bequem und fortschrittlich empfinden. Aber es ist eigentlich eher das Gegenteil. Also eigentlich kann man sagen, erstmal so viel wie möglich. In die Zahlen können wir jetzt gleich mal ein bisschen im Einzelnen genauer reingehen, weil ganz so klar kann man es dann auch wieder nicht festlegen, beziehungsweise es ist wahrscheinlich sehr individuell. Es ist für Männer und Frauen wahrscheinlich schon mal wieder ein bisschen unterschiedlich. Und ja, genau, also da muss man immer ein bisschen wieder in die individuellen Empfehlungen dann vielleicht auch reingehen.
Genau. Und mit Sicherheit auch auf den aktuellen Status quo eingehen. Also wenn ihr vielleicht den ganzen Tag Couch-Potatoes seid, dann kann man natürlich sagen, jo, jetzt machen wir 40.000 Schritte am Tag, aber das könnte dann zur Anstrengung führen. Aber bin ich da auch deiner Meinung, dass wir eigentlich Leute sind, die eigentlich den ganzen Tag auf den Beinen waren, ja, oder natürlich auch die Ruhemöglichkeiten genutzt haben, aber zwangsweise ja, um uns ja auch unsere Spezies am Leben zu halten, Bewegung notwendig ist. Und das immer gerne auch.
Ja, und selbst das muss man sagen, dann haben wir halt ohne Möbel so am Feuer rumgelungert oder so, ne? Und dieses bisschen an Muskelaktivität, was wir durch Hocken, Sitzen, unbequemes Sitzen und sich deswegen ständig umbewegen müssen, das führt dazu, dass wir halt eigentlich eher ständig in Bewegung sind, ne? Während wenn wir uns jetzt so einen Gamerstuhl vorstellen, ne, da legt man sich rein und muss sich 8 Stunden lang gar nicht bewegen, weil es tut auch nichts weh, es ist nicht unbequem. Ja, es ist so ein bisschen wie bei einem Wasserbett oder so, ne, wo man einfach so reinliegt und sich reinlegt und am Morgen genauso wieder aufwacht. Und das ist aber eigentlich nicht das, was unserem Körper entspricht.
Nee, und du sagst es ja, dieses Sitzen kann ja schon so eine Art Mobility-Training werden, weil wenn ich Leute mal eine Zeit lang sitzen lasse ohne Stuhl, dann gehen sie in den Fersensitz, das können ja viele nicht mehr, dann gehen sie in die tiefen Hocke, die ist ja von mir so geliebt, aber da gibt es ja Möglichkeiten dann auch in L-Sit, man legt sich hin, man lümmelt sich so ein bisschen hin, ja, das ist tatsächlich dann Bewegung oder Mobility-Training, was man einfach währenddessen macht, von daher eigentlich eine ganz gute Sache. Und nochmal darauf eingehend, dieses Thema, wir verlieren ja so ein bisschen den Bewegungsradius. Man kann sich mal hinterfragen, was man vorher machen musste, um 20.000 Kalorien zu ersammeln. Ja, wahrscheinlich im Wesentlichen ersammeln, da haben wir ja schon mal in einem anderen Podcast gesprochen. Und wie schnell man mal in den Supermarkt geht, wie schnell man 20.000 Kalorien drin hat. Also das ist, ja, 5 Minuten hat man die drinnen. Ne? Und allein das schon in Verbindung mit Auto, also man muss ja vorher, um Distanzen zu überwinden, einfach gehen. Jetzt setzen wir uns in Auto, Bus, ist ja alles gut. Ne? Das will uns ja auch keiner wegnehmen. Aber nichtsdestotrotz darf man da, glaube ich, wieder auf diese Säugetierebene kommen und sich da einmal hinterfragen, wofür sind wir eigentlich konzipiert und was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Und wenn dann Leute sagen, naja, pass auf, ist sehr gefährlich, sich viel zu bewegen, weil dann bist du sofort in so einem Burnout, dann ist meistens nicht aus meiner Sicht nicht dieser Grundgedanke der Bewegung das Problem, sondern da sind davor oder nachgelagerte Probleme schuld.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, also das genau, wir müssen auch mal gucken, was ist der Bewegungsanspruch und was ist heute so, ne? Was ist für unseren heutigen Lebensstil dann relevant? Es ist heute einfach nicht mehr so, dass wir auch die, ne, wir haben unseren Fokus verlagert auf andere Arbeiten. Ja, früher hatte man halt auch nichts anderes zu tun. Ja, da musste man den Tag damit beginnen, so, wie kriegen wir jetzt heute was zu essen zusammen? Und im Prinzip hat man seine gesamte Energie an dem Tag darauf verwendet, entweder zu jagen, zu sammeln, zuzubereiten, ne? Also alles so in der Form. Und das geht ja heute einfach auch nicht mehr. Ne? Also das würde jetzt heute, ne, wenn ich sage, ich muss 8 Stunden in der Sparkasse arbeiten und dann gehe ich nach Feierabend noch jagen, weil sonst habe ich nichts zu essen. Das würde einfach nicht funktionieren. Deswegen glaube ich, darf man das schon für heute relativieren. Dass Bewegung wichtig ist, es steht, glaube ich, außer Frage, ob wir uns jetzt wirklich am Jäger- und Sammlerleben orientieren müssen. Das wage ich jetzt einfach, werfe ich einfach mal in die Diskussionsschale sozusagen, ob das wirklich so sein muss. Aber Fakt ist, wir bewegen uns alle zu wenig. Ja, also das war Ende letzten Jahres, ging ein Aufschrei durch die Presse, durch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Weil nicht nur weltweit, sondern auch im Speziellen in den Industrieländern und eben damit auch in Deutschland die Menschen sich echt viel zu wenig bewegen. Ja, und die Hammerzahl war einfach, dass 30% der Menschen sich nicht mal 20 Minuten am Tag bewegen. Ja, also ich finde, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ja, also das muss man ja auch erstmal hinkriegen, ne? Also ich kriege das wohl auch hin, muss ich sagen, ne? An so einem Tag manchmal, wenn ich irgendwie ein bisschen fauli bin, dann ist es auch nicht so viel. Aber das jeden Tag, dass das das Maximum ist, das ist schon hart, muss man sagen.
Alter Verwalter, das ist ordentlich. Das ist dann wirklich ein Verwalter, nämlich ein Verwalter des Körpers. ja, das ist krass. Die Zahl kenne ich auch noch nicht. Die verblüfft mich jetzt auch. Das würde mir schwierig fallen. Also ich hätte dann tatsächlich so diesen intrinsischen Drang, mich dann auch irgendwann zu bewegen. Und ich glaube, den bekommen wir normalerweise auch. Und wahrscheinlich würden wir den sogar bekommen, wenn wir einfach nur auf dem Rücken lägen und nichts tun würden. Dann würden wir wahrscheinlich auch mal sagen, ja gut, irgendwas will ich jetzt machen. Wahrscheinlich ist auch dieses Thema Ablenkung dann was Wichtiges. Ne? Vor so einem Fernseher lässt sich das mit Sicherheit besser 3 Stunden sitzend aushalten oder auf dem Kinosessel. Oder du meinst vorhin auf dem Gamerstuhl, als wenn ich jetzt tatsächlich irgendwas, mich nicht ablenken würde. Ja? Und mich irgendwie in eine andere Welt
ganz gefühlt. Genau.
Jetzt könnte man aber sagen, na gut, bewege ich mich halt wenig, was soll's, ne? Ist ja nicht so schlimm. Worum geht's denn hier eigentlich, Dominik, Katharina? Ne? Das ist doch alles vollkommen im Rahmen. Aber das Blöde ist ja, das hat ja gesundheitliche Konsequenzen, wenn wir es nicht tun. Und da können wir vielleicht mal so ein paar vielleicht aufzählen.
Ja, genau. Also das ist ja auch im Prinzip, was wir zum Beispiel im Coaching ja auch vermitteln, ne? Use it or lose it. Das heißt, wenn ich meine Bewegungsfähigkeiten, die ich ja grundsätzlich von klein auf mitbekomme, ne, dann werden die einfach abgebaut oder nicht mehr gefördert zumindest. Das heißt, es wird sich Muskulatur abbauen, der Bewegungsapparat wird weniger elastisch sein, er wird sich weniger kraftsparend auch bewegen können. Ne? Das merken wir mal, wenn wir lange Zeit nichts gemacht haben und dann sagen, so, jetzt gehe ich mal eine Runde laufen. Das ist ja viel anstrengender für jemand, der das noch nie gemacht hat, ne? Weil er diese Fähigkeit einfach abgebaut hat, als jemand, der jetzt regelmäßig laufen geht, ne? Der sagt, oh, ich gehe jeden Morgen meine Runde laufen und steckt das so weg. Und diese Fähigkeiten bauen wir einfach ab. Also wie gesagt, Muskulatur, Elastizität, aber auch zum Beispiel Stoffwechsel, Effizienz und Aktivität, ja, um einfach Energiebereitstellung für bestimmte Prozesse im Körper zu gewährleisten. Das wird alles rückgebaut dann sozusagen. Und das ist vor dem Hintergrund halt eben kritisch, weil wir dürfen uns unseren Körper oder unser Körpergefüge eigentlich als ein riesengroßes Kommunikationssystem vorstellen, in dem Muskulatur tatsächlich ja ein Organ ist, was eine ganz zentrale Bedeutung hat in diesem Kommunikationsgefüge. Und wenn die erstmal nichts macht und dann vielleicht auch noch abgebaut wird, dann fehlt wirklich ein super wichtiges Element in diesem ganzen Netzwerk, in diesem ganzen System Körper. Und das ist letztendlich auch das, was viele Menschen dann irgendwann merken. Ja, also ich meine, so in den 40ern fängt es dann auch einfach an. Ne? Ich bin jetzt 42, ich merke das so in meinem Bekanntenkreis, so die Leute, es fängt so langsam an, ne? Dass mal hier eine Insulinresistenz da ist, mal irgendwie Rücken geht gar nicht mehr, die ersten Operationen und so weiter und so fort, aufgrund dieses Bewegungsmangels. Und dann ist es einfach, ne, wir sprechen ja immer über gesundes Altern auch und so weiter. Gerade vor diesem Hintergrund ist Bewegung und vor allem das Erhalten der Bewegungsfähigkeit auf jegliche Art und Weise eigentlich, muss man sagen, super, super wichtig einfach.
Total. Und das ist, also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich irgendwelche relativ einfache Mobility-Übungen aufnehme, da Videos hochlade und dann schreiben mir ganz viele Leute runter, oh, das ist der Wahnsinn, wie machst du das? Und ich denke mir, das ist nicht der Wahnsinn, das sind Basics so, ne? Die kann meine 2-jährige Tochter, ne? Also das ist, die lernt das noch, die ist noch nicht mal ausgeprägt in diesem Bereich. Das müsste ich eigentlich auch können, ja? Ich habe gerade tatsächlich auch mal in den seltenen Minuten, wo ich mal Instagram-Reels durchgeforstet habe, einen Wissenschaftler gesehen, einen Bodybuilder-Wissenschaftler, ich habe leider den Namen nicht mehr, der mal gezeigt hat, dieses typische MRT-Bild eines Querschnitts eines Oberschenkelknochens umgeben mit Muskulatur. Mhm. Ja, da war die Muskulatur von einem, ich weiß gar nicht, ich sag mal 60, 70-Jährigen ungefähr, relativ wenig Muskulatur, riesige Fettschicht, und das war eine Person, die dann auch überführt werden musste, weil sie nicht mehr alleine vom Boden aufstehen konnte, ins Altenpflegeheim. Und das ist tatsächlich dann auch diese Schwelle, wo Leute nicht mehr selbst für sich sorgen können, während auf der anderen Position ein, ich glaube, Marathonläufer oder Läuferin war. Und da sah die Marathonläuferin, das Bein der Marathonläuferin genauso aus wie vor 40, 50 Jahren, die aber im gleichen Alter war, also auch irgendwo 60, 70. Es ist also quasi, wenn ihr trainiert und vor allen Dingen, wenn ihr dieses Mindset, ich mag diesen Begriff nicht so, aber es ist ja de facto so, einfach diesen Schalter umlegt und sagt, Bewegung ist einfach was Essentielles, das mache ich nicht nur für jetzt, sondern damit ich halt nicht mit 75
im Zweifel gar nicht mehr auf diesem Planeten bin oder vielleicht Best-Case-Szenario dann in irgendeinem Altenheim vor mich her vegetiere und die letzten Jahre da abdrücke, das macht einfach durchaus Sinn. Ja, genau aus dem Aspekt, den du beschrieben hast, Katharina, und den wir auch zusammen in unserem Buch ja Mobility Training von Kopf bis Fuß auch nochmal ausführlich beschrieben haben, use it or lose it, benutze es. Oder ist weg oder Rost.
Ganz genau. Ganz genau. Ja, das Bild benutze ich übrigens auch ganz gerne, wenn ich externe Vorträge halte. Das ist von dem Triathleten tatsächlich. Und das zeigt, also damit kann man zwei Dinge eigentlich ganz schön zeigen. Einmal, dass wenn wir uns nicht genug bewegen und nicht genug Muskulatur haben, dass prozentual der Körperfettanteil steigt. Und das nicht nur, wenn ich übergewichtig bin, sondern auch vor allem, wenn ich normal oder sogar untergewichtig bin. Ja, das ist eigentlich diese Leute sind eigentlich viel schlechter dran, muss man sagen, beim Altern als Menschen, die ein bisschen mehr wiegen, weil ihnen fehlt einfach so eine absolute Menge an Muskelmasse. Das heißt, sie haben erstmal eine normalgewichtige Fettleibigkeit, nennen wir das dann auch. Ja, und das ist wirklich tatsächlich ein Problem. Vor allem in meinen letzten Jahren in der Klinik haben wir das auch immer wieder beobachtet. Ja, das ist hinsichtlich der Prognose von Krankheitsverläufen, wenn dann mal eine Krankheit eben eintritt, einfach unheimlich ungünstig. Ja, wenn wir so einen hohen Körperfettanteil und vergleichsweise niedrigen Muskelanteil im Körper haben. Einmal das. Und man muss eigentlich sagen, Leute, die dann so aufgestellt sind, die sind ja vorzeitig gealtert. Also das biologische Alter dann eines 30-Jährigen oder einer 30-Jährigen ist dann vielleicht eher 65 oder 70, so wie du es gerade eben beschrieben hast. Das heißt, und da wir ja prospektiv mit zunehmendem Alter sowieso Muskelmasse abbauen, ist das erstmal, ne, ich will jetzt hier nicht so ein Worst-Case-Szenario zeichnen, aber man muss es wirklich manchmal so eindringlich tatsächlich inzwischen sagen, weil wir auch so Zahlen haben, dass vor allem jetzt zum Beispiel bei den Frauen auch, also 75%, das heißt 3 von 4 Frauen, werden innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre, wenn sie innerhalb dieser Zeit 65 werden, massive gesundheitliche Probleme bekommen aufgrund dieses Umstands, dass eben dieser Muskelanteil zu niedrig ist und der Fettanteil zu hoch. Und das ist wirklich etwas, was echt alarmierend ist. Und bisher war ich auch immer noch so ein bisschen, sag ich mal, moderat und habe das immer versucht, auch vorsichtig zu formulieren. Mittlerweile bin ich da wirklich sehr eindringlich und versuche wirklich da viel Überzeugungsarbeit zu leisten, dass man das in Angriff nehmen muss.
Ja, du sagst ja auch schon, also wir waren jetzt ja schon kurz bei Use it or Lose it, bei Übergewicht, bei Diabetes Typ 2, aber du sagst es ja schon, ich glaube, es verschiebt sich sogar fast so ein bisschen diese Idee, ab wann man dann tatsächlich übergewichtig ist und wann nicht. Und wir sprachen, ich weiß nicht, ob wir es beide untereinander besprochen haben oder vielleicht sogar mal in diesem Podcast, ja auch von verschiedenen Formen des Übergewichts. Also dieses Thema Skinny Fat kenne ich manchmal. Es klingt vielleicht nicht so lieb, aber man muss ja schon sagen, dass auch Leute, die tatsächlich auf der Waage im BMI, im Normalbereich wären, vielleicht sogar relativ niedrig, dass sie einfach überhaupt keine Muskulatur haben und, sag ich mal, das, was die quasi noch zusätzlich zu ihrem Knochengerüst eigentlich mit auf die Waage bringen, ist letzten Endes ein Körperfett. Ähnlich problematisch gelagert, oder wie siehst du das?
Genau, also dazu gibt es auch Zahlen. Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass eigentlich nur unter 50% der laut BMI Normalgewichtigen eigentlich wirklich normalgewichtig sind. Ja, der Rest, also mehr als 50%, das heißt 55% der Normalgewichtigen sind eigentlich, müssten per Körperfettanteil als übergewichtig oder adipös sogar eingestuft werden. Ja, und da ist der BMI schon, also es gibt immer viel Kritik am BMI, aber da ist der BMI schon hilfreich, weil wir nur in den seltensten Fällen tatsächlich davon ausgehen können, dass eine Person, die einen höheren BMI hat, das jetzt hat, zufällig super viel Muskelmasse hat. Das ist wirklich verschwindend gering. Ja, das wird immer so kritisiert. Ja, das sagt ja nur Gewicht und Körpergröße. Aber ja, wir müssen sagen, wenn wir da wirklich reingucken, dann ist das wirklich ein Parameter, mit dem wir klinisch auf jeden Fall arbeiten können. Wie das dann letztendlich bei einer Einzelperson ist, muss man sowieso immer nachschauen, ja. Aber es ist zumindest nicht so eine Absicherung, wie es bisher eben war, ja, dass man gesagt hat, ach ja, ich bin BMI Normalgewicht, alles gut. Das ist leider nicht mehr so. Also das können wir eigentlich ziemlich bestimmt sagen.
Finde ich interessant, weil ich eigentlich diesen BMI-Index immer noch ganz, ganz nett finde. Natürlich muss man immer gucken, ne? Also ich glaube, das visuelle Bild, das zeigt einem meistens da sogar noch mal ein bisschen mehr, als einfach das irgendwie messbar zu machen. Aber gut, der ist ja auch da, um Daten zu erheben. Irgendwie muss man es ja auch messen. Ich musste nur gerade so ein bisschen schmunzeln für diejenigen, die zugucken, weil ich diese Ausrede so ganz häufig kenne, so hey, ich bin über dem BMI, weil ich so unglaublich viel Muskulatur habe. Ich weiß nicht. Also ja, ich kenne auch die verschiedenen Körpertypen, aber gerade bei Männern höre ich das recht häufig. Oh, das wird daran liegen, weil ich jetzt die letzten 3 Monate im Studio war. Unwahrscheinlich, weil es ist schon so, dass ihr dann schon ganz ordentliche Muskulatur haben müsst. Und die Leute wissen es dann eigentlich auch. Ja, also ich sag mal, auch da ist ja eine Range. Ich weiß nicht, wo ich mit 1,81 liegen würde, aber ich glaube, bis 90 Kilo wäre es wahrscheinlich noch normal. Und 90 Kilo in meiner Körpergröße Muskulatur. Da bist du aber schon recht häufig im Fitnessstudio.
Das ist schon ein Berg.
Das ist schon ein richtiger Berg. Ich weiß nicht, also ich kenne nicht die genauen Zahlen, aber ich sag mal so, über den dicken Daumen wäre das wahrscheinlich so. Und da würde ich schon sagen, dann weißt du das aber auch. Und dann bist du aber auch wahrscheinlich jemand, der 3-4 Mal die Woche mindestens ins Fitnessstudio geht, das du seit mehreren Jahren oder vielleicht Jahrzehnten schon macht.
Ja. Ja, und man muss sagen, gerade bei Männern, ne, also das Thema Gewicht und Fett und so, das wird ja immer an Frauen so herangetragen oder Frauen sind da sehr, ne, immer darauf getrimmt, da drauf zu gucken. Aber wir haben eigentlich, also etwa die Hälfte der Frauen sind übergewichtig in Menschen, aber 3/4 der Männer sind übergewichtig in Deutschland. Mhm. Ja, und dann haben wir nochmal bei den Frauen etwa 25%, die eben normalgewichtig fettleibig, also skinny fat sozusagen, wenn wir das benutzen wollen, sind. Das heißt, wir haben 75% der Frauen, die eigentlich, wenn wir das betrachten, in nicht so einem guten Zustand sind. Aber bei den Männern sind es eben, wie gesagt, 75% übergewichtig und nochmal weitere 15% sind normalgewichtig fettleibig. Das heißt, da bleiben ja nicht mehr so viele übrig. Ne? Mhm. Und da muss man schon mal vielleicht bei sich selber so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung dann betreiben, wie wahrscheinlich ist das, dass mich das nicht betrifft, das Problem. Ne? In welchem Grad jetzt, ne, ist sicherlich immer noch ins Verhältnis zu rücken dann bei der Einzelperson, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas tun muss, ist einfach sehr hoch. Ja.
Total. Das gibt mir eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil wir können ja mal skizzieren, was wir so machen. Also vielleicht willst du mal teilen, ich glaube, das variiert ja immer, wieso dein Bewegungs-, Ausdauer-, Kraft-, Sportplan für so eine typische Woche aussieht und danach kann ich das ja ganz mal erzählen, wie es bei mir aktuell so der Fall ist.
Ja, genau. Also ich war früher, habe ich immer sehr viel Ausdauersport gemacht, bin ich sehr viel gelaufen. Das hat sich dann einfach mit der Zeit auch über ein Zeitproblem, sage ich mal, ne? Wir haben auch 2 Kinder, ein bisschen verändert und mittlerweile liegt mein Fokus eigentlich hauptsächlich auf Kraftsport, muss ich sagen. Derzeit habe ich einen Trainingsplan, lasse ich mir übrigens neuerdings machen, ist auch ganz spannend, also sonst habe ich das ja immer selber gemacht, aber ich habe mir mal eine super Trainerin gesucht, Lea Schreiner, die ist Europameisterin im Powerlifting, im Deadlift. Und ich habe einfach gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Wie ist das, wenn man so ein richtig kraftbasiertes Training macht? Und das mache ich 3-mal die Woche, habe ich einen Plan. Aber der ist erstaunlich überschaubar tatsächlich. Also man braucht gar nicht so viel tatsächlich dafür. Ja. Einmal das. Dann habe ich einmal eine hochintensive Einheit, die aber ist 20 Minuten lang. Vielleicht maximal, ja, aber volle Power. Und dann habe ich so eine On-Off-Beziehung zum Laufen tatsächlich immer mal, weil ich ein bisschen immer mal Probleme mit der Achillessehne bekomme. Aber ich versuche dann immer so ein bisschen über den Tag aber meine Schritte zusammenzukriegen. Oder wie gesagt, ich gehe eine Runde laufen, muss mich vielleicht doch auch nochmal mit dem Rennrad fahren, anfreunden. Da bin ich leider ein bisschen gebranntes Kind von meiner Familie, weil das so Fahrradverrückte waren. Das wird sich aber verschieben. Aber ich versuche also hauptsächlich Kraftsport zu machen, aber ich versuche auch die Ausdauerkomponente regelmäßig zu integrieren. Einfach weil das auch super wichtig ist für die Fitness. Ne? Ich sag mal so, man lebt ein super gesundes Leben, glaube ich, wenn man Kraftsport macht und seine Schritte zusammenkriegt. Aber für mich, finde ich, ist immer noch mal ein bisschen die Ausdauer und vor allem auch mal, ne, so einzelne hochintensive Einheiten super wichtig. Also das ist das, was ich für mich mache. Aber ich habe ja auch noch meine eigene Community, wo ich ja auch noch mal 1 Stunde einen Kettlebell-Kurs, dann habe ich noch ein Pilates und eine Yoga-Einheit dabei. Das heißt, ich habe eigentlich ein tägliches Bewegungspensum. Ja, also ungefähr, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, 1 Stunde würde ich als Sport definieren und 2 bis 3 Stunden als moderate Alltagsbewegung.
Warum wir das so machen, das können wir, glaube ich, im nächsten Schritt mal erzählen. Finde ich aber sehr spannend. Bei mir wechselt das auch immer mal, aber ich fange immer morgens mit Sport an. Ich brauche morgens immer so ein bisschen Bewegung, das tut mir einfach gut. Mhm. Und da ist immer jeden Tag so ein mindestens 15-20-minütiges Mobility-Training drin. Also das habe ich immer mindestens, das ist so mein Mindestding. das ist quasi so eine abgespeckte Version und zweimal die Woche habe ich so ein Movement, also ersetze ich das durch Movement-Training, das ist dann eher so 60, 90 Minuten, das ist ein bisschen nerdy, das gebe ich zu, aber das sind so viele kleine Sachen, die mir Spaß machen, mal Animal Moves, mal langkettigere Sachen, mal ein bisschen rumhangeln, also es ist eigentlich, wenn man so will, ist es Spielen für Erwachsene, sagen wir es mal so. Mhm. Dann habe ich tatsächlich auch vor, also Krafttraining mache ich schon mein Leben lang immer und das, da habe ich jetzt tatsächlich auch mal, oder versuche mal wieder ein bisschen zu intensivieren. Dreimal die Woche mache ich das gerade, weil du vorhin auch meintest, das ist gar nicht so super spektakulär und da ist gar nicht so viel drin. Bei mir auch. Also ich habe 6 Übungen ungefähr, 6, maximal 7 Übungen. Meistens große Übungen, 45 Minuten brauche ich vielleicht. Das ist also genau. Nicht so, super lang, ne? Aber vielleicht fallen wir nachher auch mal auf diesen Mythos kommen, oh, wir müssen, so viel Zeit habe ich gar nicht, das würde ich mal hinterfragen. Und ich habe mir das Thema Cardio jetzt nochmal so ein bisschen einverleibt. Das, da muss ich mich immer so ein bisschen zwingen. Das ist einfach nicht so was, was mir so super viel Spaß macht, ehrlich gesagt. Am Anfang, aber beim Laufen ist schon so besser geworden. Also ich mache jetzt eine 45-Minuten-Laufeinheit am Wochenende. Das mache ich auch morgens übrigens. Dann mache ich morgens einmal die Woche genau das, was du machst, so ein Intervalltraining, so ein VO2-Max-Training. Gehen wir nachher auch nochmal kurz drauf ein. Das sind eine halbe Stunde, aber davon sind 10, 15 Minuten intensiv und der Rest ist so ein bisschen rumdaddeln. Und einmal gehe ich nochmal so ein ganz kurz laufen, 20, 30 Minuten und mache so ein paar Sprints. So, das klang jetzt alles in Summe vielleicht relativ viel, aber wenn ich da jetzt mal die Zeit, die ich dafür verwende, mal addieren würde, dann wäre ich beim Krafttraining bei 2, 2,5 Stunden, beim Laufen vielleicht bei, ich weiß nicht, 1,5, 2 Stunden, was das da sind, also oder Ausdauertraining, 1,5, 2 Stunden. Mobility Training, auch vielleicht berufsbedingt von mir, so ein bisschen mehr natürlich, aber auch nicht so super viel. Und dann sammle ich halt super viel Schritte, weil kein Stuhl, immer unterwegs. Und ich einfach unglaublich gerne spazieren gehe. Ich liebe das einfach. Ich bin draußen, ich gehe in die Natur und sei es mal, wenn ich mal ein paar Sprachnachrichten beantworten muss, gerne nach dem Mittagessen oder eigentlich immer nach dem Mittagessen, manchmal auch abends, wenn die Kinder schon im Bett sind und meine Frau
ja,
sagt,
genau.
Zu Hause. Also man sammelt dann hier schon so seine Schritte. Ich mache Wege mit dem Fahrrad. Genau, und da kommt schon ein bisschen was zusammen, ohne dass es sich eigentlich so super viel anfühlt. Genau, das ist so mein Pensum.
Genau, und das, ne, wie du gerade sagst, das klingt jetzt super viel, ne, was wir jetzt vielleicht machen, aber wenn man das mal so ein bisschen über den Daumen peilt, dann hast du jetzt gerade, kriegst du vielleicht die Mindestempfehlung der WHO gerade so mit Ach und Krach zusammen. Ne? Mhm. Wir haben ja diese 150 bis 300 Minuten Ausdauertraining pro Woche, die wir machen sollen. Das heißt, das sind 2,5 bis 5 Stunden pro Woche und dann soll man noch 2 bis 3 Krafteinheiten dazu holen. Ne? Und da sind natürlich schon viele, wo sie sagen so, hä, wo soll ich das denn alles noch unterbringen? Und das verstehe ich auch total. Ne? Das klingt auch echt mit so einem normalen Vollzeitjobtag, die wir so haben, klingt das erstmal total viel. Ja, aber das sind, wie gesagt, erstmal nur die Mindestanforderungen, die aber ausreichend sind, um gesund zu sein. Ne? Also das ist jetzt nicht, damit gewinnt man nicht keine Olympiamedaille, aber damit kann man auf jeden Fall gesund sein und lang leben. Und das Witzige ist ja, was du ja jetzt auch gerade gesagt hast, ne, dass man als so eine Ausnahme wahrgenommen wird, ne, weil man dir auf dieses Pensum kommt. Und ich glaube, da liegt ein ganz großes Problem in unserer Wahrnehmung und in unserer gesellschaftlichen. Ne. Das sollte normal sein, aber das ist schon so exzeptionell, dass man eben diese Bewegung eben integriert. Aber wir können ja auch gleich noch, ne, darüber reden. Ich bin der festen Meinung, dass das jeder schaffen kann tatsächlich und auch viel einfacher, als man sich so vorstellt, wenn wir eben von dieser Vorstellung, was wir jetzt gerade beschrieben haben, hier ist meine Trainingseinheit dort und da brauche ich meine Stunde hier. Ja, so dass man das auch im Alltag so, ne, ganz sneaky eigentlich einbauen kann, dass man das zusammenbekommt.
Oh ja. Da können wir gerne mal reingehen, weil ich glaube, du hast ja gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Stündchen am Tag vielleicht, ne? Ich denke mal, bei mir, wenn ich das jetzt kumuliere, viel mehr oder weniger ist auch nicht. Also es wird sich irgendwo, also wenn wir jetzt von Sport reden, irgendwo in diesem Bereich ansammeln. Und also ich meine, das hat seine Grenzen, dieses System, weil letzten Endes bringt es auch nichts, wenn die Leute nicht in die Umsetzung kommen. Aber vielleicht zumindest noch mal einmal grob gegeben, wenn wir 8 Stunden schlafen, sind wir 16 Stunden wach, da ist eine Stunde am Tag meistens etwas, was theoretisch möglich wäre. ne? Irgendwo, was man unterbekäme. Es ist immer, glaube ich, auch eine Frage, was man substituieren will am Ende. Und das sollte wahrscheinlich nicht Zeit mit seinen Liebsten sein, mit Sicherheit nicht Schlaf im Übrigen, da haben wir auch schon auch ganz ausführlich gesprochen. Vielleicht auch nicht die Zeit, die man irgendwie fürs Kochen benutzt oder für Sozialkontakte. Aber ja, da gibt es vielleicht nochmal ein paar andere Ideen und vor allen Dingen, wie du es gerade schon gesagt hast, man muss es sich ja nicht saumäßig kompliziert machen. Weil ich glaube, viele gehen einfach mit dieser Intention rein, ja, wenn ich Sport mache, wo soll ich jetzt die 3 Stunden am Tag hinkriegen? Also so ein bisschen kommt vielleicht aus so einem, ich weiß nicht, wo der das denkt, aber vielleicht so aus einem Mannschaftssport. Ich habe jetzt eine Fußballtrainingseinheit, die geht 90 Minuten. Ich muss vorher hin, muss mich umziehen, muss dahin fahren, muss danach mich duschen, trinke noch ein Duschbier oder was weiß ich. Und dann bin ich am Ende, ja, keine Ahnung, gehe ich um 18 Uhr hin und bin um 22 Uhr zu Hause. Und das ist schön bestimmt und ich will niemanden den Mannschaftssport wegnehmen, überhaupt nicht. Aber es ist nicht zwangsweise notwendig, das Ganze so aufblähen zu müssen.
Ja. Nee, gar nicht, weil guck mal, jetzt sieht man auch bei dir im Hintergrund, ne, da ist eine Sprossenwand, da sind Ringe, bei mir im Hintergrund sind hier die Kettlebells. Das heißt, und ich sag mal, ne, klar, eine Sprossenwand ist jetzt vielleicht eine größere Investition, aber mit kleinen Mitteln tatsächlich, oder man braucht ja noch nicht mal was, ne? Also die meisten Leute, sage ich mal, die können ja auch noch nicht mal eine Kniebeuge mit irgendeinem Zusatzgewicht tatsächlich machen, was schade ist, aber dann reicht auch erstmal die Kniebeuge ohne, ne? Da muss man nicht sofort Geld ausgeben. Das heißt, man kann sich ja auch das so ein bisschen strukturieren. Also ich berate ja auch immer mal Unternehmen oder Menschen, die im Homeoffice arbeiten, wie man das machen kann. Und da kann man ja mit einem Timer arbeiten, ne, und sich stündlich mal 5 Minuten nehmen, weil, ne, wie oft bohrt man pro Stunde 5 Minuten in der Nase und macht nicht das, was man eigentlich gerade machen wollte, arbeitsmäßig. Das heißt, man kann sich da schon ein bisschen zusammennehmen, ne. Das geht nicht jeden Tag, also da geht natürlich viel Willenskraft auch bei drauf, aber für 2 Bürotage in der Woche zu sagen, ich strukturiere mir mal meinen Bürotag und habe dann mehrere 5-Minuten-Abschnitte, ja, da komme ich ja bei 8 Stunden oder bei 6 bis 8 Stunden, komme ich auf 30, 40 Minuten insgesamt Zeit, die ich dann zum Beispiel mit einer Kettlebell arbeiten kann. Und dann bin ich fertig mit meiner Arbeit und kann auch nach Hause gehen und sagen, super, worauf habe ich jetzt noch Bock, ne? Und dann kann man noch vielleicht einen Sport machen, auf den man Lust hat, aber das Notwendige sozusagen hat man dann ja mit dem Nützlichen verbunden und das eben in den Arbeitsalltag integriert. Gleichzeitig hat man vorgebeugt, ne, und hat sich bewegt und saß nicht so lange am Stück. Das ist wirklich etwas, was sehr ungünstig ist, ne, und ich tue was für fürs Coaching jetzt nochmal, ne, für meine Schmerzverarbeitung, ich tue was für meinen Stoffwechsel und all diese Dinge, ich tue was für meine Laune, für meinen Stressabbau, also es hat ja, also die Vorteile von Bewegung und Sport, ne, wenn man das als vielleicht mal so aufzählen würde und sagen würde, das ist eine Pille, dann wird es ja auch jeder nehmen, ne, also es hat ja eigentlich nur Vorteile, außer dass es anstrengend ist eben.
Ja, und genau, auf Anstrengung gehen wir nachher noch ein, weil das ist für mich auch ein interessantes Thema. Total, also man kann ja wirklich sagen, man versucht das, also für jeden im Homeoffice würde ich sagen, ganz ehrlich, macht euch einen Blocker, sprecht das vorher mit eurer Chefin, mit eurem Chef ab und sagt, hey, ist es okay, wenn ich mir während der Homeoffice-Zeit hier 2x die Woche 45 Minuten einplane und einmal nochmal 30 Minuten, weil ich einmal joggen gehen will und 2x Krafttraining. So. Die meisten Chefs oder Chefinnen würden jetzt nicht sagen, ist ja furchtbar, sondern natürlich hängst du es hinten dran, aber dann hast du es einfach mit in den Tag verschnabuliert. Ist irgendwo mit dabei. Tragt es euch in den Terminkalender ein, dass es so genauso ein Termin ist, wie ihr einen Termin auch machen würdet zum Arbeitstermin, weil witzigerweise, das schaffen die Leute, ne? So ihre Arbeitstermine wahrzunehmen, die Meetings und so, da sind sie ja alle dabei. Aber diesen anderen Termin, den schafft man dann nicht, den hängt man so hinten dran. Das ist wieder dieses typische Denken. Ich mache Bewegung erst, wenn ich Zeit noch dafür habe. Das ist so fatal, weil wir haben das ja auch schon häufiger verglichen mit Zähneputzen. Das machen wir auch nicht, wenn wir noch irgendwie Zeit dafür finden. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich alle braune Stummels im Mund. Sondern das machen wir halt einfach, ne, weil uns das so anerzogen wurde. Und ich fände es schöner, wenn die Gesellschaft sich dahin entwickelt, dass sie sagt, Bewegung ist nichts Optionales. Das ist einfach mein Grundmaß, was ich mache. Genau wie hoffentlich auch zu sagen, ich mache mir ein gutes Frühstück oder ich esse Abendbrot oder so, mache ich mir das halt. Und wenn ich das halt nicht vom Willenskraft oder von der Willenskraft hereinkriege, dann muss ich mir halt einen Termin machen manchmal. Dann ist das halt so.
Ja. Auf jeden Fall.
Genau, dann muss es keine 2-3 Stunden sein, sondern macht eine halbe Stunde, fangt irgendwo erstmal an, sucht euch nicht das krasseste Equipment und ihr müsst auch nicht die riesigste Laufstrecke nehmen, dann sind es halt 3 Kilometer, auch wenn ihr vielleicht zu Bestzeiten mal 10 geschafft habt. Es ist vollkommen egal, ja, Ego zur Seite.
Ja, erst ganz mal wichtig. Ganz wichtig. Also das ist auch, das haben wir auch in der Praxiserfahrung, Menschen gehen dann auch viel zu perfektionistisch an dieses Thema oder so super nerdy, ne? Man trifft dann einfach Leute, die sind auch schon super informiert, die wissen auch alles schon, ne? Aber wenn du dann fragst, ja, was machst du denn davon? Was, ne? Schreib doch mal bitte auf, dann kommt halt irgendwie eigentlich nicht so viel dabei rum. Und dann muss man sagen, da muss man, ne, das ist für manche eine Lektion in Demut tatsächlich, erstmal zu sagen, okay, ich schaffe auch einfach viel weniger oder mich überfordert viel weniger, als ich eigentlich dachte, ne, weil, wie du gerade sagtest, früher war ich mal, weiß ich nicht, Leichtathletik und so weiter, super gut, ist jetzt halt nicht mehr so, ne, wenn man dann mal irgendwie 10, 15 Jahre eher wenig gemacht hat, dann ist, kann man das eben auch nicht einfach so abrufen, ne? Gute Nachricht ist, wir haben natürlich ein super Muskelgedächtnis und jemand, der schon mal sportlich war, der kann sich das alles wiederholen. Ja, das ist eigentlich angelegt. Aber wie gesagt, man muss eben da anfangen, wo man ist, und damit frustrieren sich, glaube ich, die meisten Leute, weil die steigen viel zu hoch, viel zu heftig ein. Ne, dann gibt's natürlich sauschlimmen Muskelkater und Erschöpfung und so weiter. Und dann ist natürlich das Fazit, oh Gott, das war nichts für mich. Ne, das lasse ich mal lieber sein, weil mich dazu nochmal zu motivieren, ist ja viel, viel schwerer, als zu sagen, ah Mensch, ich bin jetzt irgendwie 10 Minuten mal hier stramm gewalkt. Vielleicht bin ich einmal ganz kurz ein bisschen losgerannt oder ich habe ein paar Kniebeugen gemacht. Hat sich jetzt erstmal angefühlt wie nicht so viel, ja, aber ich kann's wieder tun und ich kann's wieder tun. Ja, und dann sieht man irgendwann eine Entwicklung. Und auch die dauert oft viel länger. Ja, ich habe wirklich auch einige Klientinnen, die schon ein bisschen älter sind, die jetzt sagen, nach den ersten 5, 6 Monaten, ja, sagen die, oh Mann, ich fange an, was zu merken. Mhm. Ja, und eben nicht nach 2 Wochen oder 3 Trainingseinheiten oder sonst irgendwas. Ja, also es ist wirklich etwas, wo wir viel, viel mehr Geduld brauchen und viel, viel mehr Mäßigung, um eben auch so viele Menschen wie möglich abzuholen. Ja, also dieser ganze Social-Media-Kram, wenn sich da ne, durchgestellte Menschen im Schweiße ihres Angesichts den Hintern versohlen, gegenseitig sportmäßig jetzt betrachtet, dann ist das nicht der Maßstab, nach dem wir uns richten sollten tatsächlich. Ja, ja. Da müssen wir ganz anders einsteigen.
Ja, und einfaches Halten, ne? Du sagst es ja auch. Merken wir auch bei uns im Coaching beide immer, ne, dass die Leute nach unglaublich komplexen Übungen suchen. Und ich glaube, man muss sich das so wie so eine Art Pyramide vorstellen, dass diese komplexen Übungen und diese lustigen Übungen, die darf man natürlich machen. Ich will das niemandem verbieten, aber das sind nicht die Dinger, die euch am Anfang weiterbringen. Ne? Wenn ihr eine Pull, eine Push-Übung habt, also drücken und ziehen, wenn ihr eine Kniebeuge, ein Kreuzheben habt, wenn ihr von mir aus gern noch irgendwas für Überkopfdrücken habt und irgendwas für tiefe Bauchmuskulatur, dann können, ich sag mal, wahrscheinlich selbst von unseren versierten Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich 95% damit die nächsten 3 Jahre trainieren und würden wahrscheinlich noch nach wie vor Erfolge machen, wenn, also vorausgesetzt, ne, man switcht da immer so ein bisschen und schaltet auch den Verstand ein. Das würde funktionieren. Und auch dieses Ego beiseite legen, finde ich unglaublich wichtig, weil das ja oftmals auch so ein Schamgefühl ist. So ein, hey, jetzt habe ich mir die Turnschuhe angezogen, mein Nachbar hat mich gesehen oder meine Partnerin guckt mir jetzt zu oder ich wollte eigentlich Freunden erzählen und dann fragen die, wie lange, und ich habe gesagt, ja, 15 Minuten. Ja, das schickt sich ja schon eigentlich fast gar nicht. 15 Minuten Laufen, das lohnt sich ja eigentlich gar nicht, ne? Aber es ist überhaupt kein Problem, wenn es am nächsten Tag 16 sind und nächste Woche sind es 18 und dann vielleicht in 3 Wochen sind es 19, 20 und dann habt ihr halt in 2 Monaten, habt ihr eure Zeit, aber ihr seid halt da und genau wie du es gesagt hast, ihr frustriert euch nicht nur mit dem Gefühl danach, sondern auch währenddessen ist es ja saumäßig unangenehm, wenn man irgendwann merkt, hey, das macht überhaupt keinen Spaß. Ja, das wäre schon dann auch... Ja. Zumindest, es muss nicht saumäßig viel Spaß machen, aber es soll euch jetzt nicht so dolle quälen, dass ihr sagt, hey, das ist überhaupt gar nicht meins. Mhm. Ne? Das wäre dann dieser Trugschluss, den man machen würde.
Ja, genau. Also ich sage immer, das KISS-Prinzip auch hier anwenden. Ne? Also keep it simple, stupid. Also wirklich, es darf ganz dumm und einfach sein. Und im Zweifelsfall erstmal per Definition zu sagen, ich habe mich bewegt, ist viel sinnvoller, als da super nerdy in irgendeinem Winkel oder Wiederholung oder Last oder sonst irgendwas rumzurechnen. Damit steht man sich dann nur selbst im Weg. Und weniger ist manchmal auch wirklich einfach mehr. Also es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass nur 5 Minuten am Tag schon einen Unterschied machen. Ja, also 5 Minuten am Tag vigorous exercise. Also das heißt, es muss schon anstrengend sein für 5 Minuten. Aber es sind halt auch eben nur 5 Minuten. Ja, und wer schon mal hier so ein Tabata-Sprint Training gemacht hat, 5 Minuten, die können sich sehr lang anfühlen und deswegen sind sie auch so effektiv tatsächlich. Aber du brauchst halt auch nur die 5 Minuten und damit kannst du wirklich an manchen Tagen, wenn wirklich gar nichts anderes geht, weil viel los ist und du viel zu tun hast, kann man damit schon was erreichen. Ja, und genauso zum Beispiel auch gibt es Studien jetzt, die zeigen, ne, wir nennen das dann den Weekend Warrior, ja, also Menschen, die es eben zum Beispiel unter der Woche nicht schaffen, irgendwie ein nennenswertes Sportpensum zusammenzubekommen, aber sagen, okay, ich mache das aber am Wochenende, auch das ist super. Ja, also wir brauchen auch nicht so, ne, wie wir das jetzt gerade beschrieben, dieses tägliche Commitment, das ist natürlich etwas, was wir uns jetzt persönlich ausgesucht haben, weil wir vielleicht auch in so einer privilegierten Situation sind, dass wir es aussuchen können. Ja. Aber auch das andere ist gut, ja, um gesund zu sein. Ob man, wie gesagt, ne, wenn man ein sportliches Ziel hat und irgendwie sich eine Leistung wünscht, dann ist es immer ein bisschen was anderes. Da muss man gucken, dann kriegt man das vielleicht mit dem Pensum nicht hin. Aber um gesund zu sein und lange zu leben, reicht das.
Ich möchte da vielleicht nochmal hinten anschließen, weil natürlich sehe ich das genauso. Wir sind da privilegiert und haben uns ja auch unser Leben so ein bisschen danach ausgerichtet. Aber es war ja auch eine bewusste Entscheidung, dass wir das so gemacht haben.
Absolut.
Ja? Und ich glaube, wenn man jetzt einfach uns im Vakuum betrachten würde, hätten wir jetzt auch genug Dinge, wo man sagen kann, hey, da könnten wir uns theoretisch mit nach außen rechtfertigen, mit meine zwei Kinder im Kindergarten und im schulfähigen Alter, Pubertät und ein bisschen rumknapsen morgens bei mir den ganzen Tag, ja. Beide mit Eigentum, wo man genug zu tun hätte, beide mit sozialen Verpflichtungen, in Anführungsstrichen, beide mit Selbstständigkeit und vielen Coaches, Klienten, ja. Also auch wir könnten uns hinstellen und sagen, wir würden es einfach nicht schaffen. Aber wir haben halt beide irgendwann diese Entscheidung getroffen, wir wollen das und wir wollen das auch in unseren Alltag einfließen lassen. Und so glaube ich auch, dass viele Leute nicht unbedingt mehr Stunden machen und dann aber trotzdem mehr Ausreden finden. Und man darf sich gerne auch mal, vielleicht das auch nochmal so als Gedankenstütze mal mitnehmen für zu Hause. Man sagt, ich habe das Gefühl, ich schaffe es einfach gar nicht, in den Tag hinzukriegen. Darf man auch gerne einen Tag mal dokumentieren. Du bringst auch bald einen Planer raus. Vielleicht werden wir hier mit Sicherheit nochmal erwähnen. Hast du dann für gegebener Zeit auf jeden Fall mehr. Ja? Ja. Ja, aber vielleicht kann man sich das entweder da aufschreiben, aber vorerst auch einfach mal auf ein Stift Papier, auf dem Whiteboard irgendwas. Dass man einfach mal guckt, wo ist mit der Tag hin? Ne? Wenn man sagt, hey, ich arbeite 7-8 Stunden, ich koche 1-2 Stunden. So, ne? Sagen wir, dann habe ich von den 16 Stunden Wachzeit trotzdem nur 10 Stunden weg. Und irgendwo sind die 6 Stunden ja verflogen. Die müssen ja irgendwo sein. Entweder im Auto auf der Straße geblieben. Vielleicht kann man ja das Auto dann ersetzen durch Fahrrad oder Teile davon. Oder die sind irgendwo anders verflogen. Aber ganz viele Leute, wenn man da tatsächlich mal kritisch hinterfragt, geht da schon relativ viel Zeit mit Netflix, Couch, Sofa, Handy, Instagram, Facebook und Co. flöten. Und ich glaube, das wäre wieder ein Thema für einen neuen Podcast. Aber meine aktuellen Zahlen sind immer, egal wo ich drauf gucke, in Industrieländern, bei jungen Leuten wird es ja immer noch schlimmer, aber irgendwo 4 Stunden auch als Screentime. Und da könnte man ja theoretisch auch ein glückliches Leben führen, wenn man statt 4 Stunden 3 davon hat. Also es geht ja nicht darum, das gänzlich zu lassen und auch nicht jetzt komplett irgendwie asketisch diesen Bestwert irgendwie von einer Stunde oder was auch immer zu verfolgen, sondern da einfach mal zu sagen, vielleicht kann ich mir dann unten nur eine halbe Stunde von abzwicken. Vielleicht statt 2 Netflix-Serien nur eine gucken und auf einmal habe ich die Zeit. Da ist dann manchmal gar nicht so dieses riesige Thema, sondern manchmal sind es so Sachen, die so auf der Hand liegen, dass die Leute das trotzdessen umschiffen. Ja, das ist so traurig.
Ja, ich glaube, wir tun auch vielleicht dann manchmal zu wenig, um uns davon ablenken zu lassen, ne? Also von der Ablenkung ab, weil ich sag mal so, wenn ich eingeplant habe, dass ich jetzt mit meinen Buddies eine Runde laufen gehe, dann haben wir ja auch keine Zeit, aufs Handy zu gucken. Ne? Dann sind wir verabredet, dann machen wir, dann unterhalten wir uns, dann laufen wir, dann hat man noch ein bisschen Socializing und dann denkt man da ja auch gar nicht dran. Aber wenn wir das eben auch nicht einplanen, ne, nochmal Stichwort Planung, dann passiert das halt auch eben nicht. Und wie du gerade sagst, ne, die Smartphone-Statistiken sind oft im Coaching das, was wo wir merken, da ist ja eigentlich ganz viel Zeit so, ne? Also wie habe ich die denn eigentlich verbracht? Und das ist manchmal natürlich ein hartes Brot, aber wir kriegen das. Also Fakt ist, ich finde auch immer, ne, wir müssen auch in einer Gesellschaft, die es uns so schwer macht, für unsere Gesundheit zu sorgen, natürlich darüber diskutieren, Gesundheit, danke. Darüber diskutieren, wie viel Verantwortung der Einzelne für sich alleine tatsächlich hat. Ja, das ist wirklich etwas, was wir diskutieren müssen. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, habe ich vielleicht noch mal ein paar schöne Zahlen. Wir müssen ein bisschen selbstaktiv werden, weil es wird uns schon auch viel angeboten. Also rein von der Statistik her haben wir etwa über 70 Millionen Versicherte in Deutschland. Und jeder Versicherte hat eigentlich das Recht auf 2 Präventionskurse im Jahr. Ja, wären 140 Millionen Präventionskurse. Jetzt rate mal, wie viele davon in Anspruch genommen werden.
Keine Ahnung. Raten bin ich saumäßig schlecht, aber wenn du schon hast, extrem wenige.
Ja, 800.000. Ja, und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, es wird angeboten, es wird von den Krankenkassen übernommen. Aber ne, man muss dann auch sagen, das hat meine liebe Kollegin Paula Menninghaus auch so nochmal in einem Vortrag, wo ich war, gesagt, man kann das Pferd ja nur zur Tränke führen, saufen muss es dann auch. Ne? Mhm. Und da müssen wir uns dann an der Stelle auch immer mal wieder an die Nase packen, wieso nutze ich die Möglichkeiten, die ich habe, nicht eigentlich, ja. Und ja.
Obwohl ich da, also da will ich nicht so tief reinsteigen, weil das ist ja wahrscheinlich dann schon, da kommen wir auch schon zu wieder viel von diesem Kernthema ab. Aber auch da fände ich, dass die Krankenkassen da auch ein bisschen smarter umgehen könnten, weil Präventionskurs klingt schon scheiße, ehrlich gesagt.
Also, Präventionskurs klingt scheiße.
Ist sagt nicht, ich mache einen wahnsinnig geilen Präventionskurs und gebe damit vor seinen Kommilitonen an. Ne? Aber die könnten theoretisch genauso sagen, wir zertifizieren Fitnessstudios und jedes Fitnessstudio. Ja. Ich zahle euch diese lächerlichen 30 Euro oder 35 Euro im Monat. Ey, damit, was die damit an Kohle einsparen würden, natürlich nicht in den nächsten 5 Jahren, aber wahrscheinlich in den nächsten, danach rüber hinweg. Aber dass das System leider etwas zu...
Ja, und es ist unheimlich bürokratisch, das zu machen und so weiter. Ne? Das sind alles Hürden, die sind zu viel da. Aber ich finde trotzdem, das rechtfertigt diese geringe Zahl eigentlich nicht unbedingt. Mhm. Ja, also da muss man sagen, okay, ich hätte jetzt gedacht, okay, dann sagt vielleicht jeder, weiß ich nicht, jeder Dritte, ach komm, ich mach's trotzdem oder so. Na, aber so wenig, das ist schon krass, finde ich. Und wenn man die Leute dann im Einzelnen ja auch fragt, dann ist es immer, ja, es ist nicht ganz der richtige Kurs, ich mag den Trainer nicht. Und dann wird es wieder so, ne, so im Detail, dass jeder will ja auch die super individuelle Bewegung für sich haben. Das super individuelle Bewegungsprogramm wird uns ja auch so suggeriert, als würde es das geben. Aber man muss ja auch sagen, es gibt keine Bewegung oder Sportart oder ein Fitnessprogramm für eine bestimmte Kondition tatsächlich. Das muss man sagen, dafür haben wir keine Evidenz. Weder für die Wechseljahre, noch jetzt im Speziellen auch für Insulinresistenz. Ne? Wir können mit bestimmten Dingen bestimmte Dinge erreichen, aber das gibt es nicht. Ja, und die Leute suchen aber immer danach und suchen halt lieber anstelle eben einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal.
Einfach mal loslegen. Ne?
Einfach sagst, mal machen, genau.
Du sagst ja schon, es gibt jetzt nicht dieses perfekte eine Konstrukt. Was wir aber ja schon können, ist zumindest unterteilen in verschiedene Bereiche. Ja, vielleicht können wir da auch nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wenn Leute jetzt sagen, hey, ich würde mich einfach gerne gut aufstellen, dass wir vielleicht mal erstmal reingehen in diesen Bereich Ausdauer. Du hast ja vorhin schon so eine Zahl genannt, was da empfohlen wird, wie viel Ausdauertraining war das? Irgendwas über?
Also es sind 150 bis 300 Minuten pro Woche, das heißt etwa 2,5 bis 5 Stunden pro Woche. Das heißt, ne, bei 5 Stunden, das sind halt 45 Minuten pro Tag. Es klingt dann auch wieder gar nicht so viel, finde ich tatsächlich. Und hier, da gab es eigentlich eine ganz interessante Studie jetzt kürzlich. Der Unterschied zwischen Frauen und Männern ist tatsächlich, dass Frauen ein bisschen weniger machen müssen und darauf besser antworten. Ja, also Männer müssen mehr Sport machen, um die gleiche, um das, den gleichen Effekt zu erzielen. Das heißt, Männer dürfen gerne in Richtung der 300 Minuten rechnen. Frauen können den gleichen Benefit tatsächlich mit 150 Minuten pro Woche erreichen.
Wobei, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Bei Ausdauer jetzt oder insgesamt?
Ausdauer. Ausdauer, genau. Ja. Auch hier bei den Frauen ist mehr ein bisschen besser. Ja, also wenn man 150 Minuten schafft, ist super, aber ein bisschen mehr wäre super, also bis zu den 300 Minuten zu gehen. Darüber hinaus muss man sagen, verläuft sich der gesundheitliche Effekt, ja, weil wir dann oft vielleicht schon wieder ein zu großes, also zu starkes Sportverhalten haben, was dann wieder, ne, mit Verletzungen einhergeht und dann fällt der Effekt dann eigentlich wieder ab. Und das ist der Ausdauereffekt, der hier untersucht wurde. Und dann wurden aber auch Krafteinheiten untersucht, wie viele wir brauchen. Und als Frauen braucht man 2 bis 3 Einheiten pro Woche, auch nicht, ne? Darüber hinaus tatsächlich verläuft sich der Effekt auch schon wieder. Das heißt, Menschen, die sagen, ich gehe aber 4 bis 5 Mal ins Fitnessstudio und sich damit brüsten, da muss man sagen, könnte dumm sein, weil sich der Effekt dann, wie gesagt, eher hinten raus vielleicht eher wieder abmildert. Auch hier aber brauchen Männer tatsächlich mehr Einheiten als Frauen. Ja, also Frauen 2 bis 3 Einheiten, Männer eher so 3 bis 4.
Liegt das daran, dass Männer per se etwas mehr Muskulatur haben, also auch schon von der Genetik, also Frauen haben mehr Fettgewebe in der Brust, in der Hüfte etc.? Ja.
Also Frauen haben eigentlich eine bessere Ausdauerbegabung grundsätzlich von Natur aus. Ja, also in den Jahren, wo Frauen einen Zyklus haben, sind sie ausdauerbegabter als Männer. Das heißt, sie brauchen weniger Training, um den gleichen Effekt zu erzielen. Mhm. Dann ist natürlich das Herz-Kreislauf-System von Männern eher anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder kardiovaskuläre Erkrankungen, wo man dann eben eine höhere Dosis an Bewegung und Sport braucht, um diesen Umstand eben auszuleveln. Da ist wahrscheinlich das Testosteron ein bisschen für verantwortlich. Aber das sind wahrscheinlich die Unterschiede. Ja, die sind wahrscheinlich hormonell bedingt. Aber grundsätzlich muss man sagen, Frauen müssen gar nicht so viel Ausdauer trainieren, ne, was fatal ist, weil ja immer durch die Diet Culture den Frauen, ne, die Cardio-Einheiten zur Figurpflege sozusagen vorgeschlagen wurden. Man muss sagen, heute mittlerweile sind wir ziemlich sicher, dass das ganz, ganz großer Bullshit ist und dass Frauen lieber eben auf diese Kraftkomponente setzen müssen, so dass es eher so, dass, wo wir die Verschiebung haben, ne, Männer sollten eigentlich mehr Ausdauertraining machen, Frauen sollten mehr kraftbasiert eigentlich zur Ergänzung trainieren. Das kann man schon so sagen.
Aber beides wichtig. Also wir haben jetzt ja schon die Unterteilung von Ausdauer und Krafttraining und das ist auch was beide alle machen sollten. Also mir würde niemand einfallen, wo ich jetzt sagen würde, kein Krafttraining machen. Also das wäre für mich immer tatsächlich auch allererster Stelle, wenn man sich jetzt entscheiden müsste, würde ich tatsächlich schon, also mit der Pistole an der Schläfe bitte, ne? Also wenn ihr lieber Ausdauer macht und euch das gut tut und ihr sagt, ihr wollt nie im Leben Krafttraining machen, ihr könnt euch nicht so durchringen, dann macht lieber Ausdauer, anstatt gar nichts zu machen. Ne? Aber wenn ich persönlich das jetzt ordnen würde, würde ich tatsächlich sagen, Krafttraining hat da schon den meisten Impact. So auch auf den Alltag, später mit Heben und sowas. Ne? Dennoch Ausdauertraining natürlich auch nicht verkehrt, weil wir sind auch wieder im Use-it-or-lose-Bereich. Ne? Es bringt am Ende ja auch nichts, wenn wir sagen, wir können unglaublich große Gewichte heben, aber explosive Bewegung, also mal einen kleinen Sprint machen oder mal irgendwo rumlaufen. Mhm. Man verlernt das. Ich habe das tatsächlich früher selbst verlernt. Ich konnte echt nicht laufen mehr. Ich habe irgendwann alle Laufsportarten weggelassen eine Zeit lang, weil ich so ein Knieproblem hatte. Und ich konnte, also klar, ich konnte irgendwie laufen, aber es war wirklich, es hat immer doof angefühlt, als ob ich auf Eiern gegangen wäre. Ne? Ja. Deswegen in diesem Ausdauersport, lass uns da vielleicht nochmal reingehen, gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Da gibt es ja, sag mal, entweder dieses, ich gehe mal eine Stunde lang laufen oder so diese klassischen 45 Minuten, aber das, was ich heute Morgen gemacht habe und du ja auch vorhin beschrieben hast, ich habe heute Morgen 12 Sprints a 30 Sekunden auf dem Fahrrad gemacht. Mhm. Und da sind wir ja bei Adam Riese bei 6 Minuten. Also war jetzt diese zumindest Sprintintervalle nicht so lang, aber das macht einen ganz schön fertig. Da sind wir in diesem typischen HIIT-VO2-Max-Bereich, ne?
Genau. Ja, also grundsätzlich kann man das aufteilen, 80% moderate Ausdauer, 20% hochintensiv. Und das ist tatsächlich, da braucht man auch nicht mehr als eine Einheit pro Woche bei den meisten Leuten. Mhm. Ja, also dieses hochintensive Intervalltraining ist tatsächlich unheimlich effektiv. Und ich hatte mich auch daran erinnert, schon jetzt, ich weiß nicht, vielleicht fast 15 Jahre her, als ich nochmal für einen Halbmarathon trainiert habe, hatte schon irgendwie super viel Arbeit, also eine 60-Stunden-Woche und habe gedacht, wie trainiere ich denn jetzt, ne, wenn ich eigentlich keine Zeit habe und habe mir dann so ein irgendwie so ein Intervalltrainingsplan gemacht, wo ich 3 Einheiten pro Woche a 20 Minuten hatte, ne, mit bestimmter Struktur Vollgas sozusagen. Und ich bin noch nie so easy in einen Halbmarathon damals gelaufen, wie nach diesem Training, wo ich gedacht habe, hey, ist ja eigentlich, wieso habe ich eigentlich vorher so viele Kilometer immer geschrubbt, wenn es irgendwie auch so einfach geht. Das heißt, das ist schon unheimlich effektiv, ja. Und wir haben da einfach, also wir haben da verschiedene Muskelfasern, ne, jetzt wird's vielleicht ein bisschen nerdy, aber wir haben so schnelle Muskelfasern und wir haben langsame Muskelfasern. Und beide haben ein bisschen unterschiedliche Stoffwechselfunktionen oder Anforderungen und wir profitieren aber davon, wenn wir beide trainieren. Ne? Also diese langsame Ausdauer ist tatsächlich für die Fettverbrennung unheimlich gut und die hochintensiven sind aber auch für die Vaskularisierung, also ne, Gefäßneubildung zum Beispiel in der Muskulatur unheimlich gut. Also zum Beispiel für Menschen auch, die ein bisschen mit Durchblutung und sowas alles Schwierigkeiten haben. Und hier haben wir eben über kurze Zeit so eine intensive Stoffwechselanforderung, dass quasi alle Glucose weg ist. Ne? Und in der Kombination hochintensiv und moderat zum Beispiel kann man auch nochmal hier mit Fettverbrennung verbessern zum Beispiel. Ne? Dafür muss man nicht gefastet ins Training gehen. Das ist totaler eigentlich überflüssig, muss ich sagen. Man kann wirklich, wenn man sagt, ich möchte heute Fettverbrennung trainieren, dann macht man einmal einen hochintensiven Sequenz quasi am Anfang und gibt sich dann nochmal so 30, 45 Minuten ganz gemütliches Radeln, Joggen, meinetwegen auch schnelles Walken und hat dann eben aber schon diese Glucose verbraucht, so dass der Stoffwechsel umschalten muss auf die Fettverbrennung, der wird da so ein bisschen hingezwungen. Und das ist eine unheimlich tolle Kombination, wenn man diese beiden Sachen wirklich sinnvoll miteinander kombiniert.
Ja. Beim Thema Fettverbrennung spielen aber ja zwei andere Sachen eigentlich eine viel größere Rolle. Also nicht diese einzelne kardiovaskuläre Einheiten, weil wir ja dann währenddessen natürlich in diesen Fettverbrennungsmodus schalten und auch kurz danach. Mhm. Aber zwei Sachen find ich, und ich glaube, sprechen wir die gleiche Sprache, viel wichtiger. Zum einen das Thema Krafttraining. Also vereinfacht formuliert, wir bauen Muskulatur auf und Muskulatur will versorgt werden. Und um versorgt zu werden, braucht sie halt Energie. Ja, das heißt, wir erhöhen mit Krafttraining langfristig unseren Energiebedarf, ohne die ganze Zeit uns aufs Rad hauen zu müssen. Deswegen ist das eigentlich ein geiler Energieverbrenner. Inzwischen schwenken auch ganz, ganz viele Coaches und so zum Glück da um, dass sie nicht sagen, ja, das eine ist zum Muskelaufbauen und Cardio ist zum Fettverbrennen. Natürlich währenddessen, aber langfristig macht Muskelaufbau schon Sinn. Und ich glaube, die größte Komponente am Kalorienverbrauch am ganzen Tag macht halt einfach auch die Bewegung, die wir im Tag machen, aus. Darf man nicht unterschätzen. Deswegen, man wird natürlich immer so ein bisschen belächelt, ein, zwei Spaziergänge noch mal zu machen oder den extra Weg oder hey, ich nehme jetzt mal das Fahrrad oder diese ganzen Pauschaltipps, Treppe statt Fahrstuhl und Co. Aber die kumulieren sich ja auf. Auch das haben wir ja in unserem Buch geschrieben, mal so eine Checkliste, wie du das ganz easy eigentlich hinkriegen kannst. Und ich finde, das ergibt ja schon die Logik, wenn man mal durchrechnet, wie viel Bewegung ich machen kann in diesen, nehmen wir mal wieder diese 16 Stunden, wenn ich eine Stunde Sport mache, wie viel ich aber in den anderen 15 Stunden theoretisch sammeln kann. Das hat ja einen viel größeren Effekt, ne, als das, was wir dann da irgendwie 10 Minuten nochmal auf dem Fahrrad abschrammen.
Genau. Da muss man auch vorsichtig sein, wenn man nämlich sagt, boah, ich habe jetzt eine Stunde unheimlich intensiv Sport gemacht und ganz viele Kalorien verbrannt. Das, was aber dann tatsächlich oft passiert, wenn das eine bestimmte Schwelle überschritten hat, dass der Körper dann kompensiert und versucht, im Tagesverlauf weniger Fett zu verbrennen. Das heißt, es ist meistens eine Milchmädchenrechnung. Ja, wenn ich sage, ich mache jetzt hier die intensiven Einheiten, um viel Fett zu verbrennen, die Beobachtung zeigen, und das sind tatsächlich etwas, was sich unserer Aufmerksamkeit entzieht. Ja, das nimmt man nicht unbedingt wahr, dass unser Körper dann eben dafür sorgt, dass wir weniger Energie ausgeben. Ne, dann frieren wir vielleicht ein bisschen mehr, dann sind wir ein bisschen müder, dann haben wir keinen Bock mehr, abends nochmal irgendwo hinzugehen. Das sind einfach so Sparmaßnahmen, die der Körper dann eben einleitet. Und da teilen wir eben das, was an Kalorienverbrauch stattfindet, einmal Exercise Activity Thermogenesis, ja, also das, was wir in der Aktivität verbrauchen, also im Sport sozusagen. Und dann haben wir Need Non-Exercise Activity Thermogenesis. Und diese Need, das ist ungeplante Bewegung, das ist quasi die Bereitwilligkeit unseres Systems, Energie auszugeben. Und die nimmt natürlich ab, wenn ich mich im Sport überfordere. Das heißt, gerade Menschen, die ihre Fettverbrennung verbessern wollen oder auch abnehmen wollen, sollten es nicht überzocken beim Sport, um eigentlich ihre Gesamtbilanz nicht zu zerstören. Ja? Mhm. Also wir können... Also man muss sagen, im Großen und Ganzen, so wie Menschen sich bewegen im Schnitt, ist Bewegung tatsächlich, schlägt die nicht so viel zu Buche im Kalorienverbrauch, wie wir immer meinen. Ne? Früher hat man immer gedacht, ah, das ist additiv, ich gucke mal auf meine Fitnessuhr, ah super, ich habe 300 Kalorien hier, 600 Kalorien da verbraucht. Das ist eigentlich mittlerweile ziemlich klar, dass es so nicht funktioniert, ja, dass wir eher einen adaptiven Stoffwechsel haben. Das heißt, der sich eben, wie gesagt, an die Anforderungen und das, was auch reinkommt, ne, weil wenn ich gleichzeitig viel mich bewege und dann auch noch wenig esse, dann sagt der Stoffwechsel natürlich, ne, der ist die Bank und sagt, oh mein Gott, ne, wie sieht das denn hier aus? Da können wir nicht mehr so viel investieren. Das heißt, da gibt es Kompensationsmechanismen. Die sehen bei jedem ein bisschen anders aus, aber der Körper grundsätzlich versucht dann Energie zu sparen. Und da eben zu schauen, okay, wie kriege ich es denn hin, um den ganzen Tag, wie du eben gesagt hast, ne, möglichst moderat aktiv zu sein. Das ist manchmal der bessere und sinnvollere Weg, als jetzt eben da nur auf den Sport zu setzen. Jetzt gerade hatte ich noch eine Untersuchung gelesen, man kann, also ne, wenn Bodybuilder zum Beispiel sich auf ihre Shows vorbereiten, ne, von Bodybuildern können wir irgendwie ziemlich viel lernen über diese Zusammenhänge tatsächlich, dann essen die ja irgendwann echt ziemlich wenig, ne? Also es ist nichts, was man nachmachen sollte, wenn man darüber nachdenkt. Und es war immer so der Tenor, dass man ein Defizit nicht über Bewegungen erzeugen kann, so richtig, ja, weil dann man immer die Kalorien, die man zu sich nimmt, auch senken muss. Dort wurde aber jetzt gezeigt, dass wenn man zum Beispiel sagt, boah, weniger als 1800 Kalorien, ey, dann drehe ich wirklich durch, so wenig kann ich gar nicht essen, dann kann man mit Bewegung tatsächlich das Defizit vergrößern. Aber dafür muss man auch 3 Stunden auf den Beinen sein, mindestens. Ne? Also dafür muss man schon sagen, da muss man jeden Tag eine kleine Wanderung machen, dann würde das funktionieren. Aber das ist dann auch wieder ein Zeitfaktor. Also das muss... Ne, wie gesagt, da muss, wenn wir so ins Detail gehen, da muss man wirklich dann auch wirklich für den Einzelnen immer gucken im Management, was ist überhaupt umsetzbar.
Vielleicht machen wir mal einen Podcast zum Thema Kalorien. Da gibt's ja ganz viele Dinge. Ja. Input, Output, Aufnahme, was verbraucht mein Körper, Immunsystem, Grundbasis. Du sagst ja gerade schon, der Körper ist smart, passt sich auf einmal an, reguliert runter. Wie viele Frauen haben wir bei uns, die abends wenig essen und dann irgendwann merken, verdammt, muss ich immer weniger essen, weil ich hier quasi in so eine Art Falle komme, weil der Körper immer weiter runterschraubt und genau an diesen Dingen, die mir eigentlich gut tun, also Energie, die mir zur Verfügung stellt, runterschraubt und. Also das ist ja auch ein riesiges Thema.
Absolut.
Deswegen lass uns zurück zu den ursprünglichen Unterteilungen. Ausdauer haben wir, glaube ich, geklärt. Krafttraining haben wir geklärt. Bewegung haben wir geklärt. Und ich würde es diesmal mal ganz kurz machen, weil ich glaube, wir haben so viel schon zu dem Thema erzählt. Mobility Stretching. Macht Sinn, ne? Gelenke mobilisieren, wieder reinkommen in die Bewegung, verlernte Bewegung erlernen, Körpergefühl entwickeln, mit Bewegung in die Entspannung zu kommen, Bewegungsradius aufrechterhalten, alles sehr wichtige Sachen, die wir machen könnten. Genau. Ich würde es tatsächlich sogar an dieser Stelle vielleicht mal ausklammern, weil ich glaube, wir haben schon viel darüber erzählt und ich verweise da gerne auch nochmal auf unser Buch, weil da haben wir ganz viel auch auf diese Bewegungsform verwiesen. Und ich glaube, wenn ihr Mind Body Mind kennt, dann mangelt es euch nicht zwangsweise an Mobility-Übungen. Wenn doch, wir haben bei Instagram die 1000 geknackt. Also wir haben bei Instagram über 1000 Mobility-Übungen rausgeballert. Und bei YouTube, selbst bei YouTube, seit 2019 haben wir über 1000 Videos. Also inspiriert euch da gerne. Wichtige Komponente, nur lass es die vielleicht heute nochmal so ein bisschen ausklären.
Klar.
Ich würde am Ende der Podcast-Folge trotzdem nochmal drauf kommen, wenn jetzt Leute sagen, hey, ich schaff's nicht, ich bin jemand, der braucht eine Sportart, der muss das irgendwie in so einem Fun-Kontext sehen, der muss da irgendwie was machen, der muss einen Ball hinterher rennen, der muss irgendwie das ein bisschen losgelöster vom Kopf machen und für sich vielleicht nicht quälen. Was ist da für Sportarten, die man vielleicht nochmal mit targetieren könnte?
Ja, also erstmal muss man sagen, der Mensch ist, wie gesagt, zum Laufen gemacht. Ne? Also alles, was irgendwie mit Laufen zu tun hat, ist eigentlich super. Ne? Vor dem Hintergrund ist zum Beispiel auch Fußball gut. Ja, da haben wir eigentlich immer irgendwo ein Intervalltraining, je nachdem, welche Position man spielt. Ne? Aber da haben wir eigentlich immer einen Wechsel zwischen verschiedenen Belastungen. Und vor dem Hintergrund ist es eigentlich eine super Sache. Ne? Also wenn einer sagt, ich habe einfach Bock an Fußball, perfekt, ja, da musst du ja auch gar nicht so viel über Sachen nachdenken. Dann sagt der Wissenschaftler Daniel Lieberman, ne, der hat so ein Buch geschrieben, Exercise, ist auch relativ bekannt und der schreibt da drin, das Laufen ja eigentlich nur Hüpfen von einem Fuß auf den anderen ist und dann kann man auch tanzen, weil tanzen ist das ja auch. Und das finde ich eigentlich total schön, weil ich glaube, das, was wir jetzt vielleicht noch vergessen haben die ganze Zeit, weil wir so ein bisschen nerdy sind, man muss ja auch wirklich Spaß haben. Ja, das heißt, der Spaß spielt echt eine große Rolle und ich habe zum Beispiel auch echt manchmal Schwierigkeiten, ne, wenn Leute sagen, boah, ich finde Krafttraining einfach so blöd, ich habe gar keinen Spaß daran, dann muss ich auch wirklich sagen, okay, dann finden wir was anderes, dann lass es, weil ne, was soll ich den quälen und dem machen, dass er sich schlecht fühlt. Und wenn die dann aber sagen, boah, ich finde Tanzen aber super geil, ja, perfekt, super, dann mach dir bitte 2x am Tag oder 3x am Tag dein Lieblingslied an und einmal ordentlich abhotten. Das ist sicherlich fürs Herz-Kreislauf-System genauso gut, als wenn du Kettlebell-Swings machst oder eine Runde laufen gehst. Ja, also das ist wirklich gar kein Problem. Und dann haben wir natürlich Sportarten, die erstmal super viel Energie verbrauchen, Ja, also zum Beispiel Schwimmen und Klettern gehören dazu. Ja. Aber das Problem hier ist oft, dass wir sie nicht sehr lange machen können auf einem hohen Intensitätsniveau. Ne? Also meine Familie und ich, wir gehen ja auch öfter mal klettern. Da klettert man mal eine Route 2-3 Minuten, dann sitzt man mal wieder 10 Minuten rum, um sich zu erholen. Das heißt, da hat man nicht die ganze Zeit so eine Belastung. Wir können das nicht so lange am Stück durchhalten. Schwimmen dann schon eher, aber da muss man auch für gemacht sein tatsächlich. Und da ist immer das Problem, hochintensiver Sport, also mit einem hohen Energielevel lässt sich nicht sehr lange durchführen. Die ein ganz niedriges Energieanforderung haben, wie jetzt, keine Ahnung, Yoga, Pilates, aber auch zum Beispiel spazieren gehen, müssen wir sehr lange machen, ne, jetzt im Punkto Energieverbrauch, um auf diese Bilanz zu kommen. Aber da ist ja erstmal alles besser als nichts. Tatsächlich ist Tennis eine der effektivsten Sportarten anscheinend, ja, weil wir hier ja auch immer diesen Wechsel von schnellen Bewegungen, Elastizität, man muss ja ausdauernd sein, Tennis-Matches gehen ja oft auch sehr lang, ja, und man hat sehr viele verschiedene Aspekte von Bewegung in dieser Sportart, sodass die Leute, die Tennis spielen zum Beispiel, ne, wenn die sagen, ja, muss ich das jetzt ändern, dann sage ich erstmal, nee, besteht eigentlich gar kein Anlass zu, es ist erstmal gut. Es sei denn, ne, es gibt irgendwelche Beschwerden oder Verletzungen, dass man mal irgendwie eine Maßnahme machen muss, wo Kraft vielleicht auch mal nicht dazugenommen werden kann. Aber im Grunde genommen muss man sagen, für alle Menschen erstmal finde etwas, was dir Spaß macht. Das ist, glaube ich, das Oberste, wo wir eigentlich immer hingehen müssen. Ne? Bevor du anfängst, ne, was mache ich jetzt am besten? Überleg erstmal, was macht mir denn eigentlich Spaß? Und total, wie gesagt, total, wenn das Tanzen ist, perfekt. Ne, wenn das Schwimmen ist, wenn das Tennis ist, wenn das Fußball ist, alles gut. Erstmal geht es darum, in die Bewegung überhaupt zu kommen. Ja? Ja. Und dann vielleicht ein bisschen anzupassen. Rein wissenschaftlich muss man schon sagen, es ist höchste Eisenbahn. Jeder sollte Krafttraining machen, weil unser Alltag das einfach sonst nicht mehr hergibt. Aber wie gesagt, da muss man ja auch immer im Sinne der Menschlichkeit beim Einzelnen sagen, pff, ja, wenn der da keinen Spaß dran findet, dann ist das natürlich für immer anstrengend und für immer irgendwie ein Klotz am Bein.
Gut, auch hier kann man ja so ein bisschen Freude dran gewinnen, das schon. Aber manche Leute sind auch für manche Dinge einfach nicht gebaut. Deswegen sind ja diese Sportarten oftmals auch so ein Mittelding dazwischen, weil du sagst ja selbst, eigentlich jede Sportart hat ja so diesen kardiovaskulären Anspruch, also dass wir da Ausdauer dran haben, dass
genau. Klar,
ich sage jetzt bitte nicht Dart oder Zielschießen, das ist was anderes. Schach, genau. Das ist Sport fürs Gehirn. Das ist offiziell auch Sport, aber davon reden wir nicht. Aber ich sag mal, Fußball, ich bin ja selbst Basketballer, das kenne ich auch, das ist ja von der, ich meine, letzten Endes ist Basketball, was man da macht, teilweise Mobility Training, ist ja der Wahnsinn, wie man die Gelenke da dehnt. Guckt euch mal die Handballer an, wie die nach hinten die Arme überstrecken und ihr habt da einfach schon viele Komponenten mit drin, auch Kraftkomponenten, auch Reaktionskomponenten, darf natürlich jeder gerne machen und kann den Teil, den man dann da, also wenn man es jetzt rein rechnerisch machen wollen würde, im Ausdauerbereich hat, könnte man ja theoretisch auch von seiner eigenen Trainingsintensität abziehen.
Genau, und was man vielleicht auch nochmal sagen muss, das war jetzt auch im Zuge von Olympia, wurde das schon öfter gezeigt, das finde ich auch total wichtig, Fitness steckt in jeder Körperform, ne? Also sich nicht einen Sport auszusuchen, weil man denkt, oh, davon werde ich irgendwie, kriege ich einen Waschbettbauch oder einen Knackhintern, das ist meistens eine Milchmädchenrechnung, weil wir haben auch sowas wie die Swimmer's Body Illusion, ne? Dass wir denken, wir würden einen Schwimmerkörper bekommen, wenn wir schwimmen gehen, aber meistens sind Leute Schwimmer, weil sie eben schon diesen Körper haben und dass wir uns da eben auch, ne, in der Fitnessindustrie nicht so blenden lassen sollten. Leute, die Fitness-Content machen, machen den, weil die so schon vorher so aussehen oder weil die wahrscheinlich auch so aussehen würden, wenn die gar nicht so viel machen würden. Ne, die sind nicht durch ihre Fitnessprogramme so geworden oder haben ihr Aussehen so geformt. Das ist tatsächlich, was in den seltensten Fällen tatsächlich eintritt, so dass man sich auch von diesen Illusionen so ein bisschen frei machen sollte, dass es etwas mit der Optik zu tun hat und dass man eben auch nochmal so ein bisschen so ein Reframing für sich macht. Erzähle ich mir auch immer das, was scheiße ist, dann habe ich natürlich, oh, ich hoffe, ich darf das sagen, das Wort im Podcast, ja. Aber ne, wenn ich mir das immer sage, dass ich etwas doof finde und das ist bestimmt blöd und jeder guckt und ich sehe lächerlich aus, dann ist das natürlich unheimlich schwer, sich selber dazu überzeugen, das regelmäßig zu machen, während man vielleicht, wenn man sich mal selber eine gewisse Neugier vielleicht zugesteht oder Experimentierfreude oder sagt, ach, das macht bestimmt Spaß, ich treffe nette Leute oder so. Oder hinterher fühle ich mich immer gut, ne? Das ist das, was ich auch immer sage. Mir ist es doch nie passiert, selbst wenn ich den übelsten, bocklosesten Tag ever gehabt habe und ich geschafft habe, mich zu überwinden, trotzdem hinzugehen. Ich habe noch nie hinterher gesagt, Mann, war das jetzt doof. War echt eine blöde Idee, habe ich noch nie gesagt.
Sage ich auch immer nach dem Spaziergang, ne? Das gibt's nicht. Ja. Also ne, bei Krafttraining und so ist immer das Gleiche. Man hat danach ein gutes, wolliges Gefühl. Man, also ich sag mal, wenn man jetzt krank war oder sowas, vielleicht nicht. Aber ich habe es noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, oh, jetzt mal eine halbe Stunde im Block gehen. Das war wirklich die dümmste Idee, die ich je hatte. Ja, das, genau. Selbst wenn es geregnet ist, dann geht man danach nach Hause und macht irgendwie eine schöne warme Dusche.
Absolut.
Ich glaube, wir haben schon während des Podcasts wieder 3-4 neue Themen für die nächsten Podcasts. Kalorien, falsches Körperbild, falsches Selbstbild, vielleicht auch was von außen initiiert wird. Mhm. Wenn ihr eine Idee habt für ein Podcast-Thema, schreibt uns das natürlich auch. Ansonsten vielen lieben Dank, Katharina. Ich glaube, da haben wir ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, ich mich auch. Danke sehr. Ja.